Heute geht es um unsere Heiligung. Oh, hier sind wir doch so bescheiden. Niemals würden wir sagen, ich bin heilig. Gott sagt aber, ihr sollt aber heilig sein, denn ich bin heilig. Aber Heiligung, das klingt so katholisch. Wir sind doch frei evangelisch. Wir machen nur, was in der Bibel steht. Wenn ich in meinem Bibelprogramm nach Heiligung suche, werden mir sofort über 20 Bibelstellen angezeigt. Also bitte keine falsche Bescheidenheit. Wir sollen heilig sein. Du auch. Steht schon in der Bibel. Ja, wir wollen ein bequemes Leben. Die Werbung verspricht uns die Erfüllung aller Begierden, die sie aber erst in uns geweckt hat. Heiligung dagegen klingt anstrengend. Wie kann man die erreichen? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Fasten ist eine gute Möglichkeit, ein Herz der Selbstverleugnung zu entwickeln. Und daraus folgt dann Heiligung. Das klingt jetzt anders als die Wohlstandsevangelisten, die dir ein siegreiches Christenleben versprechen, oder? In unserer Gesellschaft steht das Streben nach Wohlstand im Zentrum. Wachstum ist der Gott unserer Zeit. Fasten ist da nur eine Therapie und Körperpflege. Für Menschen, die Jesus nachfolgen, ist Fasten auch eine mögliche Therapie. Nur geht es um die Heilung der Sünde, die uns hindert, dem Willen Gottes zu entsprechen. Was Gesundheit für den Körper ist, ist Heiligkeit für die Seele. Heilfasten reinigt den Körper. Geistliches Fasten kann dich von selbstzerstörerischen Kreisläufen der Sünde reinigen. Fasten ist ein Weg, deine Seele zu heiligen und sie Gott zu weihen. Thomas von Aquin sagte, haltet euch von der Völlerei fern und ihr werdet umso leichter alle fleischlichen Neigungen zügeln können. Völlerei ist die erste der 7 Todsünden. Das ist nicht einfach zu viel essen. Es gibt verschiedene Ausformungen von Völlerei. Das zu früh essen, bevor man Hunger hat, zu aufwendig essen, was Gourmets tun, zu viel essen, eben Fresserei, mit Gier essen und zu wählerisch essen. Die meisten Denker der Kirchengeschichte waren überzeugt, dass es ohne Fasten nicht möglich ist, Heiligkeit zu leben. Der Apostel Paulus schreibt, ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Ich tue nicht, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Ich tue also das, was ich eigentlich nicht will. Aber dann bin nicht ich es, der so handelt. Es handelt die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, so wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir vorhanden, aber nicht die Fähigkeit, es auch zu tun. Ich tue nicht, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Ich, unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Kann mich denn niemand davon befreien? Ja, von diesem Teufelskreis, von dem Paulus spricht, sind wir alle betroffen. Nur wie kommen wir da raus? Paulus nennt den Körper den Leib des Todes. Hä? Was denn nu? Er hat auch geschrieben, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und jetzt ein Leib des Todes? Was denn? Schauen wir auf Paulus Theologie des Fleisches. Ein Teil von dir ist eins mit Gottes Geist. Ein anderer Teil von dir ist von einer tödlichen Krankheit befallen. Die Krankheit heißt Sünde. Und Paulus nennt diesen kranken Teil unserer Person Fleisch. Fleisch ist also nicht unser materieller Körper, sondern es sind die Bedürfnisse in unserem Körper nach Essen, Trinken, Schlaf, Sex und so weiter. Es gibt Bedürfnisse auch nach sozialem Leben, Sicherheit, Geborgenheit, Zuneigung, Anerkennung, Kontrolle. Wenn wir diese Bedürfnisse nicht hätten, dann würden wir nicht lange leben. Fleisch sind nun die von der Sünde fehlgeleiteten Bedürfnisse in Körper und Geist. Wenn Bedürfnisse unkontrolliert unser Verhalten steuern, werden sie zu Begierden. Da werden wir lieblos, wir machen ständig Vorwürfe und meckern rum, wir verdrehen die Wahrheit, damit wir andere beschuldigen können, wir machen Freunde zu Feinden, weil sie der Erfüllung unserer Begierden im Weg stehen. Wir beginnen, andere auszunutzen, damit unsere Begierde gestillt wird. Missbrauch. Und dafür lügen wir. Welche Bedürfnisse hast du und welche von den Bedürfnissen sind zu Begierden geworden? Bedürfnisse, die zu Begierden werden, treten an die Stelle Gottes. Wir beten unsere Triebe an statt Jesus Christus. Das ist auch so ein Trick des Teufels. Wir folgen unseren ganz normalen menschlichen Bedürfnissen in seine Hölle. Statt Christus mit Selbstverleugnung in seinen Himmel zu folgen. Leute, fallt nicht auf das Wohlstandsevangelium herein. Diese Wohlstandsevangelisten, die bedienen die kranken Begierden bei ihren Hörern, um selbst mehr Wohlstand zu bekommen. Die pflastern den Weg in die Hölle mit Bibelversen. Das Fasten richtet sich nicht gegen den Körper, sondern es ist eine Technik, um unsere Begierden zu kontrollieren. Wer Jesus nachfolgen will, soll sein eigenes Kreuz auf sich nehmen und das Fleisch töten. Das bedeutet, wir sollen unsere Begierden kontrollieren. Paulus nennt das die Kreuzigung des Fleisches. Er schreibt: Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Werke des Fleisches tötet, werdet ihr leben. Wir können das Fleisch nicht einfach mit Willenskraft besiegen. Wir brauchen die Kraft des Geistes Gottes. Willenskraft gegen einen Teller Kekse ist völlig okay, aber hat unsere Willenskraft eine Chance, zum Beispiel bei Drogensucht oder bei posttraumatischer Belastung? Da empfehle ich zuerst mal Psychotherapie, ganz im Ernst. Manche Christen meinen, dass sie keine Psychotherapie brauchen, weil sie ja beten können. Aber wenn sie die Treppe runterfallen und sich ein Bein brechen, dann rufen sie doch den Arzt. Wenn du eine gebrochene Seele hast, brauchst du auch einen guten Arzt oder sie wächst schief zusammen und du wirst dein Leben lang nicht gesund an deiner Seele. Manche gute Christen versuchen mit ihrer kranken Psyche den Alltag zu meistern, sie sind dann aber wie Leute, die mit gebrochenen Beinen ihre Einkäufe in den vierten Stock tragen wollen. Sie leben ihren Alltag mit unglaublichen seelischen Schmerzen und das kann man auch von außen beobachten, weil sie sich dementsprechend verhalten. Sie beten um Heilung, aber sie weigern sich, die Wege der Heilung zu gehen. Wisst ihr noch die Flut im Ahrtal? Eine Familie musste ihr Haus verlassen, in dem sie schon seit Generationen lebte, weil das Wasser stieg. Und der fromme Opa meinte: Ich verlasse mein Haus nicht. Ich werde beten und Gott wird mein Leben retten. Ihr werdet sehen. Die Kinder drängten ihn sehr, aber er blieb im Haus. Das Wasser stieg, er musste in den ersten Stock. Das technische Hilfswerk kam mit einem Boot vorbei und sagte: Steigen Sie ein, wir nehmen Sie mit, Sie ertrinken sonst. Der Opa sagte: Nein, sondern ich bete und Gott wird mich retten. Einen Tag später musste er schon auf den Dachboden, weil das Wasser so gestiegen war. Ein Boot der Feuerwehr kam vorbei. Einer sagte, steigen Sie durch die Dachluke in unser Boot, wir retten Sie. Der Opa aber sagte, nein, sondern ich bete und Gott wird mich retten, Sie werden sehen. Noch in der Nacht musste er aufs Dach steigen, weil das Wasser bis zum Dachfirst stand. Da kam ein Hubschrauber der Bundeswehr. Ein Soldat ließ ein Seil herunter und rief, legen Sie sich das Seil um den Körper, wir ziehen Sie hoch. Opa rief zurück, nein, sondern ich bete und Gott wird mich retten. Am Abend war Opa ertrunken. Und als er vor dem Thron Gottes erschien, fragte er ganz aufgeregt, lieber Vater im Himmel, ich habe gebetet, dass du mich rettest und nun bin ich tot. Warum hast du mich nicht gerettet? Und der Herr sprach, ich habe dir deine Kinder geschickt, damit sie dich mitnehmen. Ich habe dir das erste Boot geschickt und das zweite. Ich habe dir den Hubschrauber geschickt. Sag mir, mein Sohn, warum bist du hier? Gott hat uns gesegnet. Wirklich, wir können so dankbar sein. Deutschland ist bei der medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung weltweit ganz vorne dabei, trotz aller dummen deutschen Meckerei. Wir können zum Arzt gehen, ohne uns dafür zu verschulden. In anderen Ländern musst du dein Hab und Gut verkaufen, wenn du schwer krank wirst. Dann wirst du zwar geheilt, aber du hast danach keine Lebensgrundlage mehr. Also, nutze, was Gott dir schenkt, auch Psychotherapie. Bei Fragen dazu sprich mich gerne an. Nur, Psychotherapie bringt dich ja nicht in den Himmel. Dazu braucht es Heiligkeit. Aber wie willst du mit gebrochenen Beinen in den Gottesdienst laufen? Wie willst du mit einer kranken Psyche Heiligung einüben? Als Nachfolger Jesu können wir die Kraft des Geistes nutzen. Aber wie gelingt uns das? Ja, wir machen Jesus nach. Und im Fasten üben wir, Gott zu vertrauen, wie Jesus ihm vertraute. Das wird unseren ganzen Menschen verändern. Fasten ist ein Weg, den Geist zu nähren und das Fleisch, diese unkontrollierten Begierden, auszuhungern. Beim Fasten geschehen folgende Dinge. Erstens, wir entwöhnen uns vom Lustprinzip. Das Lustprinzip treibt unreife Menschen. Sie wollen nur tun, was sich im Moment gut anfühlt und sofort Genuss bringt. Das war uns mal als Kindern vorbehalten, aber dann mussten wir auf den Weihnachtsmann warten. Wir haben gelernt, dass nicht jeder Wunsch sofort erfüllt wird. Und das trainierte unsere Psyche. Wir lernten Geduld. Spätestens in der Pubertät mussten wir dann lernen, dass das Lustprinzip uns nicht zum Ziel bringt. Es ist sogar hinderlich, wenn wir etwas erreichen wollen. Heute ist das Lustprinzip in der Gesellschaft die Normalität für alle Altersgruppen. Ein Großteil unserer Kultur basiert auf folgenden religiösen Prinzipien. Ich will Genuss sofort. Und wenn es sich gut anfühlt, ist es richtig. Tu es sofort. Das ist kindisch. Wenn das nicht so schlimm wäre, müsste man eigentlich darüber lachen. Wir wissen doch genau, die meisten Dinge, die sich kurzfristig gut anfühlen, richten langfristig Schaden an. Nimm dir deinen abendlichen Alkoholrausch. Nicht zu viel, damit du morgens keinen Kater hast. Langfristig verfettet die Leber, aber das merkst du ja nicht sofort. Außerdem sterben Gehirnzellen ab, vielleicht wirst du es ja nie merken. Oder Glücksspiel. Kurze Befriedigung, langfristige Armut. Kennt ihr Lifestyle Inflation? Übersetzt Lebensstilinflation. Davon wird man arm, nicht weil die Preise steigen, sondern man kauft sich immer ein bisschen mehr, als man es sich leisten kann, solange bis man Insolvenz anmelden muss. Das ist auch so ein Suchtverhalten. Prokrastination. Das bedeutet, wenn besonders wichtige Dinge zu tun sind, dann tust du sie sofort. Also morgen, also nächste Woche oder vielleicht. Nein, du verschiebst diese Dinge und dann vergisst du sie. Das gibt dir im Moment das gute Gefühl, dass du nichts zu tun hast und alles erledigt ist und du ganz entspannt sein kannst. Aber wenn die Chefin kommt und Ergebnisse sehen will, dann bist du plötzlich deinen Job los. Prokrastination trippt übrigens häufig bei Depressionen, Angststörungen und posttraumatischer Belastung auf. Wenn schon deinem Umfeld auffällt, dass du sehr oft wichtige Dinge verschiebst, dann ist es vielleicht gut, mal mit deinem Hausarzt darüber zu sprechen oder mit deinem psychotherapeutisch geschulten Pastor. Das ist kein Spaß. Die Social-Media-Sucht bei Kindern und Jugendlichen ist ja gerade in der großen Diskussion. 15 Sekunden Befriedigungen machen süchtig. Aber nicht nur Kinder. Auf deinem Handy kannst du sehen, wie lange du in welchen Apps unterwegs warst. Kontrollier dich mal selbst. Das Ergebnis von SMA, Abkürzung von Social Media Addiction, übersetzt soziale Mediensucht, das Ergebnis davon ist FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Das ist eine Angststörung. Es wurden bei Social-Media-Süchtigen auch schon Depressionen diagnostiziert. Wenn du prokrastinierst, also wichtige Aufgaben verschiebst, dann schau mal, wie lange du auf deinem Handy hin und her wischst. Handys sind kein gutes Werkzeug auf dem Weg der Heiligung. Kurzfristige Triebbefriedigung ist eine echte Gefahr. Sie bringt die Welt zu ihrem Ende. Manchmal straft Gott uns dadurch, dass er uns gelingen lässt, was wir uns vornehmen. Und wenn wir uns vornehmen, unsere Begierden schnell zu befriedigen, dann vernichten wir uns dadurch selbst und haben mächtig Spaß dabei. Viele Dinge aber, die kurzfristig keinen Spaß machen, haben über Jahre hinweg positive Auswirkungen. Warten auf den Weihnachtsmann. Das macht keinen Spaß, aber dann. Sport machen, trainieren. Wenn sich die Olympioniken nicht ausdauernd gequält hätten, dann wären sie niemals erfolgreich gewesen. Gespräche in Krisensituationen, die sind nicht schön. Aber wenn dadurch Beziehungen geheilt werden und auf Dauer Frieden entsteht, da ist doch eine Stunde der Qual nicht viel. Fasten macht langfristig Sinn, auch wenn es kurzfristig unangenehm ist. Wir reifen aus dem Lustprinzip heraus. Wir lernen, das Richtige zu tun, auch wenn es schwerfällt. Wir lernen, dankbar zu sein, auch wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Wir werden zunehmend frei von Wut und Angst. Wir empfinden Frieden, egal was geschieht oder nicht geschieht. Das Zweite, was beim Fasten passiert. Fasten offenbart, was uns beherrscht. Es lehrt uns viel über uns selbst. Ungesundes Verhältnis zu Lebensmitteln, Bedürfnis nach schnellem Vergnügen, Abhängigkeiten von Geräten, Chemikalien und Strukturen. Das ist demütigend, wenn das alles offenbar wird. Stell dir vor, deine Begierden würden hier an die Leinwand gebeamt und jeder könnte sie sehen. Doch all dies Peinliche aus den Tiefen unseres Herzens muss in aller seiner Hässlichkeit vor Christus enthüllt werden. Dann haben wir die Chance, es ihm zu übergeben und befreit zu werden. Christus starb für unsere Sünden. Er nahm die ganzen peinlichen und tödlichen Begierden mit in den Tod. Jesus Christus ist unser Mülleimer. Im Fasten werfen wir all den Scheiß hinein, der uns an die Welt fesselt und von Gott trennt. Das ist unglaublich, oder? Hat jemals ein Prediger den Christus am Kreuz als Mülleimer bezeichnet? Aber vielleicht merkst du, dass es genau zu dem passt, was Christus getan hat. Er hat sich selbst am Kreuz zu unserem Mülleimer gemacht, um uns von all dem peinlichen Schund und Rotz in unseren Herzen und in unseren Seelen zu befreien. Das Dritte, was beim Fasten passiert: Das Fasten ordnet unsere Wünsche neu. Ein Kollege, der ist jetzt Anfang 30, erzählte mir Folgendes: Das Beste beim Fasten ist, ich bemerke, dass sich meine Wünsche verändern. Ich habe weniger den Wunsch zu sündigen, was immer das ist. Ich werde sanftmütiger. Ich habe Lust nach mehr Heiligkeit. Meine Begierde nach Lust oder nach Bitterkeit nimmt ab. Meine Sehnsucht nach Reinheit und Güte und Mitgefühl wächst. Auch die sexuelle Lust, die sonst überall sucht, wo sie sich aufgeilen kann, das verändert sich. Die Libido verändert sich in eine Sehnsucht nach Gott und wird so etwas Heiliges, das ich meiner Frau schenke. Gott wirkt tief in mir. Soweit der Kollege. Fasten hilft, die Kraft Gottes zu nutzen, um die unkontrollierten Begierden zu überwinden. Begierden sollen wieder gute, gottgewollte Bedürfnisse werden, mit denen wir überleben können. Fasten ist eine Gewohnheit. Und jede gute Gewohnheit hilft uns, Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin zu entwickeln. Selbstbeherrschung bedeutet, Nein zu sagen. Etwas, das man möchte, tut man nicht, weil es langfristig schädlich ist. Man sagt Nein dazu. Das ist Selbstbeherrschung. Selbstdisziplin bedeutet, Ja zu sagen. Man tut etwas, das man nicht möchte, das aber langfristig gut ist. Man sagt Ja dazu. Das ist Selbstdisziplin. Fasten hilft uns, unseren Willen zu stärken, das Richtige zu tun. Aber unser Wille allein ist nicht stark genug, um die Fesseln unseres Fleisches, unserer Begierden zu sprengen. Beim Fasten geht es eher darum, mit dem Heiligen Geist verbunden zu sein. Denn der Wille Gottes soll uns leiten. Wenn wir zu Gott kommen und ihm unsere Schwäche anvertrauen, dann kommt er zu uns und schenkt uns seine Stärke. Fasten ist, im Kampf gegen die fleischlichen Begierden machen wir den Körper vom Feind zum Verbündeten. Amen.